Schwarz und Stroh, die Fußballshow.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fanclubs. Heute für euch der Fanclub ist unser Community-Format. Ihr könnt Fragen stellen und wir versuchen sie zu beantworten.
Ja, dabei beantworten wir alle Fragen, die es in diese Sendung schaffen, die mit Fußball zu tun haben oder auch nicht. Das finde ich ist ja immer noch ein bisschen zu selten aktuell, dass wir auch mal so Lebenstipps abgeben ungefragt. Also gefragt dann, obwohl wir die Qualifikation nicht haben. So. Also wir sind zwei Männer an einem Podcast-Mikrofon und deswegen dürfen wir uns per Gesetz zu allem äußern. Deswegen dürft ihr uns auch gerne alle möglichen Fragen einreichen. Das vielleicht schon mal als kleiner Disclaimer für die Zukunft.
Ja, das stimmt. Und das könnt ihr jeden Sonntag auf Instagram tun. Unter einem entsprechenden Post könnt ihr in die Kommentare eure Fragen reinhauen. Und wir wählen uns dann jede Woche 3 Stück aus. Und wir fangen an mit der Frage von Patrick Guess 1879.
Ja.
Elfmeterlinie statt Elfmeterpunkt. Es wird auf der Höhe des Vergehens geschossen, statt immer zentral vor dem Tor.
Finde ich irgendwie eine spannende Idee. Aber ich glaube, das funktioniert nur, wenn man nicht eine starre Linie nimmt, sondern man sagt, die Entfernung zum Tor sind trotzdem 11 Meter. Aber selbst dann, also man hat doch komplett den Aber wobei, hey, was denkst du?
Ja, ist ja die Frage, ne? Sind es immer konstant die 11 Meter oder ist es der tatsächliche Ort des Vergehens? Also der kann dann auch irgendwo in der Ecke des 16ers sein, was dann deutlich mehr als 11 Meter sind, oder im Fünfer sein, nee, was dann ja deutlich weniger.
Das ist ja eine 11-Meter-Linie, das heißt, es muss ja, also ist es dann so ein Kreis rund ums Tor? Ja, ne?
Ja, oder ist es eine starre Linie, die quasi parallel zur 16er-Linie läuft?
Ja, es müssten ja dann 11 Meter trotzdem sein.
Ja, ja, genau. Also auf der Höhe von 11 Meter zum Tor eine Linie, die einmal quer vor dem, also parallel zum Tor verläuft.
Würde natürlich, es würde natürlich den positiven Nebeneffekt haben, dass in einer Situation an der Seite des Strafraums, wo ja eigentlich die Torgefahr gar nicht so groß ist, entsprechend die Torgefahr nochmal verringert wird.
Ja, ja, also es wird quasi die Gefährlichkeit der Situation, wo das Foul passiert ist, wird umgesetzt auf die Elfmeterentscheidung. Also je weiter weg es vom Tor war, desto unwahrscheinlicher dann auch, dass der Elfmeter drin ist oder je schwieriger.
Muss man den aufs Tor schießen? Weil sobald du da ja so ein bisschen weiter rechts oder links bist, versuchst du ja lieber den Querpass auf Spieler zu spielen, die dann in den Strafraum laufen nach Ballabgabe.
Ja, muss ja, weil ein Elfmeter muss ja auch aufs Tor geschossen werden.
Nee, kannst auch.
Ist ja eine abgeschlossene Situation.
Nee, du kannst abspielen.
Ja gut, aber da können ja alle reinlaufen,
ja,
in dem Moment.
Ist wie bei einem, ja, genau, das meine ich ja. Das ist ja dann wie ein Freistoß quasi, nur mit der Option, auch frei aufs Tor zu schießen. Aber wenn ich jetzt aus spitzem Winkel aufs Tor schieße.
Aber stell mal vor, was das für ein Chaos auslösen würde, wenn du den Elfmeter ganz außen am 16er hast, spielst den Ball in die Mitte rein und da laufen dann so 17, 18 Leute wie so eine wilde Büffelherde Richtung 5-Meter-Raum, prallen dann da auf den Torwart. Das kann übel enden.
Ja, und dürfen halt aber auch gar nicht also die dürfen ja noch nicht reinrennen, wenn der Ball noch nicht berührt wurde.
Ja, erst wenn er gespielt wird, ja.
Ich glaube, die Regel funktioniert so nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Das würde nicht funktionieren.
Also klar, schon ein lustiger Gedanke, so am 16er-Eck einfach den Ball mit Vollspann Richtung originärem Elfmeterpunkt zu schießen, in der Hoffnung, dass sich jemand feste genug anschießt, dass er mal ins Tor prallt. Ja, schreibt uns gerne mal, was ihr, also vielleicht ist das ja doch etwas, was dem ganzen normalen taktischen Aspekt gibt, was so ein bisschen Richtung Penalty-Schießen geht, ne?
Das wäre aber ein ganz anderer Ansatz. Das fände ich tatsächlich sehr interessant, wenn man das so hätte, dass der Elfmeter nicht mehr, also der Ball nicht mehr hingelegt wird und von da geschossen wird, sondern dass der Spieler auf den Torwart zulaufen muss. Also wie ein Penalty beim Eishockey. Ja.
Finde ich auch spannend. Finde ich
tatsächlich sehr interessant. Und das gab es in den 90ern mal in der Major League Soccer. Da haben sie es tatsächlich mal so umgesetzt. Da gibt es immer noch Videos von. Könnt ihr mal bei YouTube eingeben. MLS, Penalty, Shootout, 90s oder so. Da findet ihr das auf jeden Fall. Das finde ich eine sehr interessante Idee, weil das würde den Elfmeter ja auch ein bisschen schwieriger machen dadurch, ne?
Ja, aber das würde tatsächlich dann ja schon die besser qualifiziertere Mannschaft oder die qualitativ höherwertigere Mannschaft stark begünstigen. Weil du hast im Zweifel dann ja die besseren 1 gegen 1 Spieler, die besseren Techniker. Weil wenn ich mir jetzt überlege, so ein Elfmeter, den kannst du als Stürmer sicher verwandeln, als Innenverteidiger auch noch so einigermaßen. Aber ein 1:1 gegen einen Torhüter als Verteidiger oder, ne? Das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Wenn du dann jetzt, nimmst du jetzt, keine Ahnung, einen DFB-Pokal oder so, da spielt dann der Erstligist gegen den Drittligisten oder Viertligisten sogar, retten sich ins Elfmeterschießen und denken sich dann so, ja gut, jetzt spielt hier Dachdecker Holger, ja, gegen Manuel Neuer. Und auf der anderen Seite Jamal Musiala gegen unseren Schreiner, der im Tor steht. Du hast halt viel fairere Chancen bei einem Elfmeterschießen.
Müsstest du vielleicht eher so innerhalb der Bundesliga machen. Ne? Da hast du natürlich eher ein Niveau der Technik in dem Moment und du müsstest dann halt Spezialisten ausbilden dafür.
Ja, aber da ist es halt, also wie gesagt, das halte ich für unrealistisch, dass du es dann nur in einem Wettbewerb halt machst. Also Bundesliga sowieso nicht, weil in der Bundesliga gibt es keine Elfmeterschießen. Also achso, du meinst dann innerhalb des Spiels, also nicht als
Genau, jeder Elfmeter wäre ein Penalty.
Okay. Es sei denn, es geht ins Elfmeterschießen, dann hast du halt nur noch dieses Shootout.
Genau.
Das sehe ich dann schon eher.
Ja. Interessante Idee. Kommen wir mal zur nächsten Frage.
Ja, die nächste Frage kommt von Grundinho. Lieber als Angestellter des Jobcenters einen Job für Baumgart suchen oder selbst Karrieretipps von Kahn erhalten? Sehr schöne Aktualität, diese Frage.
Ja, interessantes Setting auf jeden Fall. Also der Jobcenter-Mitarbeiter, der da vor Steffen Baumgart sitzt, der muss sich erstmal durchsetzen. Ja. Ne?
Ich glaube,
was könnte der dem für Jobs anbieten, die er dann jetzt erstmal übernehmen muss, bis er wieder einen Job im Trainerbusiness gefunden hat?
Er könnte sich selbstständig machen als Tänzer vor dem Penny in Hamburg, also St. Pauli.
Ja.
Schon mal da so ein paar Euronen dazu verdienen.
Ich meine, wir sind uns alle einig, dass Steffen Baumgart der personifizierte Maurer ist.
Ich könnte mir irgendwie auch als Gebrauchtwagenhändler vorstellen.
Ja, alles, ja, eigentlich eher alles, was so ins Handwerk geht, ne?
Ja, weiß ich nicht. Also, du gehst da so hin zu diesem Gebrauchtwagen und denkst so, ja, und dann kommt so eine Pranke, platziert sich auf deine Schulter, drückt dich so halb in den Asphalt und sagt so, ja. Das ist schon ein ordentliches Gerät. Und damit meine ich nicht das, was sich durch deine Jeans drückt, mein Junge.
So. Ja, kann man sich auch vorstellen, das stimmt. Aber ich meine, alles auch so Gas, Wasser, Scheiße, ja, kann man sich vorstellen bei ihm.
Ja, sehr, sehr respektvoll, aber ja, Sanitär.
Ist das nicht die offizielle Bezeichnung dieses Berufs? Nee.
Ich glaube nicht. Ja, also alles so im handwerklichen Bereich, Sanitärbereich, Maler, Lackierer, Mechatroniker.
Wirt in einer Eckkneipe? Ja,
absolut. Abschleppdienst.
Oh ja.
Abschleppdienst auch. Das könnte ich mir so als Zwischenjob vorstellen.
Stimmt.
Für den ADAC.
Ein bisschen durch Berlin fahren und so ein paar Falschparker aufgaben.
Ja, oder das auch gut, ja.
Ja.
Ich kann mir halt vorstellen, dass er bei vielen Jobs abwinkt. Ich glaube, das ist so seine Geste dann.
Ja, genau. Deswegen ist es ja schwierig für den Jobcenter-Mitarbeiter, ihn davon zu überzeugen dann in dem Moment.
Lustige Vorstellung, wie er so reinkommt mit seiner Schiebermütze. Und der Mitarbeiter ihn so ansieht und dann so, Busfahrer. Und Busfahrer werden immer gesucht.
Er ist dann so ein bisschen wie der Hut bei Harry Potter. Ja. So. Das wird ihm einfach
beim Jobcenter. Wupsi. VHS.
Ja. Was könnten Sie dem im Jobcenter aufsetzen, was passen würde?
Ja, wie gesagt, die Schiebermütze halt, ne?
Schiebermütze, die sprechende Schiebermütze, absolut. Die sprechende
Schiebermütze, ja. Und sagt ihm dann direkt, welcher Verkehrsbetrieb.
BVG.
Ja, ja. Ja, also das wäre das Setting. Das andere Setting ist natürlich Oli Kahn, der sich in seiner sorgenden Vaterrolle, die er dann gegenüber auch Jamal Musiala hat, der versucht, dich nicht klein zu halten, sondern dich davor zu bewahren, ins Burnout zu gehen.
Ja.
Der dich bremst, der dich einbremst. Der dir sagt,
ja, genau.
Bleib lieber in deiner Position, mach noch 2-3 Jahre ganz entspannt, dann kannst du immer noch.
Ja. Ja, da muss ich immer an den Oliver Kahn vor ein paar Jahren, als er noch in verantwortungsvoller Position beim FC Bayern war, in Dortmund dran denken, wo Modest den späten Ausgleich gemacht hat. So, Oli Kahn in seiner ganzen Karriere als Funktionär war ja immer so unfassbar bedacht darauf, dass er so ruhig und gelassen rüberkommt. Und das war der Moment, wo der echte Kahn wieder aus ihm rausgebrochen ist. Weil das schlummert in dem. Ja. Dieser Spieler Oliver Kahn, der ist auch heute noch in ihm drin, aber er versucht ihn immer zu unterdrücken.
Ja. Wie sieht das dann aus? Er gibt dir einen Karrieretipp und sagt so, pass auf, Max, nimm nicht die neue Stelle an, bleib erstmal bei der alten. Ja. So, dann machst du das, dann kommt ein zweites Angebot, ein drittes. Beim dritten Angebot nimmst du das Angebot an und er packt dich einfach und sagt, ich hab dir gesagt,
du sollst bleiben. Ja. Genau, dann packt er mich so am Hals und wirkt mich so, schmeißt seinen Laptop vom Tisch und so, da bricht es so komplett aus ihm raus. Es reicht nur so ein Funke, da kommt der echte Kahn raus.
Ja, aber ich würde trotzdem lieber die Karrieretipps von Oli Kahn nehmen, als dafür zu sorgen, dass Steffen Baumgart Bus fährt.
Ja, die sprechende Schiebermütze kann ihm gerne jemand anders aufsetzen.
Das möchte nicht ich sein.
Das sieht mir aus nach.
Nicht Wupsi. Okay, Bogestra. Und ab nach Gelsenkirchen und Bochum Straßenbahn fahren. Hugo, gib Gas.
Herrlich.
Schön.
Schöne Frage. Kommen wir zur letzten Frage für heute von TMBHM. Wenn ihr eine deutsche All-Time-Elf zusammenstellen müsstet, die alle Spieler der Geschichte umfasst, wie sähe eure absolute Traumstartformation aus?
Da ist jetzt Gehirnschmalz gefragt.
Ja. Gehen wir mal von einem klassischen 4-4-2 aus. Ja. Wen würden wir denn im Tor sehen?
Da muss ich sagen,
Da kannst du nur eingeben,
es muss Manuel Neuer sein.
Ja, das sehe ich auch so. Das muss Manuel Neuer sein. Der Beste nicht nur in Deutschland, sondern der Beste der Welt aller Zeiten, meines Erachtens. Also dann musst du auch Manuel Neuer im Tor aufstellen.
Also das ist einfach derjenige, der das Torwartspiel revolutioniert hat. Wir hatten in Deutschland immer Top-Torhüter, immer Weltklasse-Torhüter. Aber er hat es halt wirklich noch mal eine Ebene weitergebracht.
Ja, das stimmt. Wen hätten wir als Rechtsverteidiger?
Oh.
Schon Philipp Lahm.
Ja, ich fürchte Philipp Lahm.
Ja gut, das kann man eigentlich, also ich meine, Philipp Lahm ist ja wirklich die personifizierte Fehlerlosigkeit.
Ja, das stimmt.
Er ist ja so perfekt gewesen als Spieler.
Ja, nehmen wir Philipp Lahm als Rechtsverteidiger. Ich glaube, das ist gut zu legitimieren. Ein Innenverteidiger, definitiv Franz Beckenbauer. Da führt nichts dran vorbei.
Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Boah, wen haben wir da noch so als?
Da ist halt die Frage, welche Rolle man definiert. Also so ein Lothar Matthäus, der hat ja auch Libero gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Der hat irgendwann auch Offensiver oder Vorstopper gespielt, aber der war ja auch mal.
Aber ich meine, auf dem modernen Fußball umgemünzt wäre er natürlich eher ein Spielmacher als ein Innenverteidiger. Ja, ne?
Das stimmt. Also wen haben wir denn da noch?
Jürgen Kohler.
Boah, das ist ein harter Call.
Ja gut, ein bisschen die jüngere Vergangenheit natürlich. Mats Hummels.
Ja. Matthias Sammer.
Per Mertesacker. Jerome Boateng.
Matthias Sammer.
Ja, Sammer eigentlich, ja. Ne? Wobei, der hat ja auch viel für die, für die DDR gespielt, aber auch für die BRD. Also, ja, er würde natürlich trotzdem passen. Ja, Sammer.
Sammer! Ja, nehmen wir Sammer. Boah, Linksverteidiger, da muss ich sagen, da schwindet so ein bisschen mein Wissen. Also,
Paul Breitner. Ohne Ritterrüstung.
War der Linksverteidiger?
Ja, der war Linksverteidiger.
Mhm. Benedikt.
Andi Brehme gab es noch.
Benedikt Höwedes.
Andi Brehme.
Ja, also ich glaube.
Ja, moderne Linksverteidiger, gute haben wir nicht mehr gehabt bei der deutschen Nationalmannschaft.
Also ich würde, bei den Namen würde ich sagen, Paul Breitner.
Ja. 74er Weltmeister.
Ja, schreibe ich mal. Falls wir es mal brauchen, schreibe ich mal auf, Paul Breitner. So.
Zentrales Mittelfeld, zwei Mann.
Zentrales Mittelfeld, ja, Lothar.
Ja, muss.
Muss.
Daneben Schweini.
Ja, was mit Groß?
Oh, stimmt. Das bringt uns natürlich jetzt
in Teufelsküche.
Ja. Können wir Schweinsteiger auch im rechten Mittelfeld verorten? Ich meine, er hat ja auch.
Ins rechte Mittelfeld muss aus historischer Sicht Helmut Rahn, glaube ich.
Aber war der so gut für Deutschland oder hat er nur dieses eine Tor gemacht?
Er war schon.
Wie war das Gesamtwirken von Helmut Rahn? Ja,
Helmut Rahn, sein Spitzname allein war der Boss.
Ja, gut. Ja, das würde ihn natürlich auch dafür legitimieren. Aber Groß oder Schweinsteiger ist natürlich erstmal eine große Frage.
Ja.
Ich meine, beide Weltmeister 2014. Aber Groß natürlich also in seiner Vereinslaufbahn noch viel mehr Titel geholt.
Ja. Also ich bin Groß-Ultra, muss ich sagen.
Ja, stimmt. Ja, nimm Toni Groß.
Okay, ich würde jetzt einfach mal Helmut Rahn auf rechts packen. Links Jörg Böhme. Quatsch. wen haben wir denn da?
Ja, Flügelspieler. Ja gut, man könnte natürlich auch Thomas Müller da für einen Flügelspieler nehmen. Der hat ja in der Nationalmannschaft eigentlich nie Stürmer gespielt, ne?
Ja, stimmt.
Der hat tendenziell eher immer auf dem Flügel gespielt. Mesut Özil auch tendenziell eher auf dem Flügel immer. Ich würde Thomas Müller nehmen.
Ja. Ja, nehmen wir mal Thomas Müller. Einen von zwei Müllern, glaube ich.
Ja, könnte sein. Da kannst du den nächsten Müller, denke ich, auch für eine der beiden Stürmerpositionen nehmen.
Das geht nicht anders. Und jetzt kommen wir natürlich in die Situation, dass da wahrscheinlich auch sehr viele vakante Weite.
Ja, also für mich wäre es ganz klar Miro Klose. Also, da kann Miro Klose nicht außen vor sein in dieser Elf.
Ja. Ist halt auch Rekordtorschütze, ne?
Ja, eben. Also bei Weltmeisterschaften. 71 Tore für Deutschland.
Ja, WM und allgemein Rekordtorschütze. Also das prädestiniert schon. Da müssen halt dann auch Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, müssen dann halt in die Röhre schauen.
Ja. Ja, weil Klose halt auch so viele Turniere ja bestritten hat für den DFB. Also über so viele Jahre quasi Stürmer Nummer 1 war. Also das ist dann noch mehr als die anderen in dem
fantastische,
Fall.
Fantastische Top 11. Also Neuer, Lahm, Beckenbauer, Sammer, Breitner, Rahn, Matthäus, Groß, Müller, also Thomas Müller, Gerd Müller, Miroslav Klose. Damit wird man Weltmeister.
Stark. Haben wir auf jeden Fall auch alle Generationen irgendwie abgebildet, ne?
Ja, und ich denke mal, wenn man jetzt einen 23-Mann-Kader bringen muss, dann kann man halt die anderen, die da noch fehlen, ne? Wie du gerade schon gesagt hast, ein Andi Brehme oder Jürgen Kohler, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, die kannst du halt dann auch noch alle damit reinwerfen. Also man kriegt schon eine relativ gute, einen guten Kader zusammen, all time.
Ja, das stimmt. Das ist doch eine schöne Startelf.
Vielleicht machen wir ja in irgendeinem unserer YouTube-Formate oder mal in einem Twitch-Live eine vergessene Nationalspieler-Top-Elf.
Auch schön.
So Piotr Trochowski fällt mir da so ein als möglichen Kandidaten.
Ich glaube, der hat gar nicht so wenige Länderspiele gemacht, Piotr Trochowski.
Ja, aber vergessen hat man den trotzdem.
Ja, das ist auch hart, wenn du richtig viele Länderspiele hast, aber trotzdem vergessen wurdest.
Aber ich glaube, er war auch wirklich in der undankbarsten DFB-Ära aller Zeiten.
Also ich kann mich dran erinnern, WM 2010 hat der Mann im Halbfinale, musste der spielen gegen Spanien, weil Thomas Müller gesperrt war. Und das war einer der Gründe, warum wir rausgeflogen sind.
Er hat 35 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft. Ja,
überleg mal, 35? Da machst du 35 Länderspiele für dein Land und bist völlig vergessen worden.
35 ist richtig viel.
Ja, meine ich ja. Niklas Süle hat 49 Länderspiele.
Das kommt mir nicht so vor. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er vergessen ist. Aber das ist krass. Ja, aber da, man merkt ja jetzt schon, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Marco Rehmer hat übrigens auch 35 Nationalmannschaftsspiele.
Emre Can hat 48 Länderspiele. Ja. Das ist verrückt. Aber ja, wir merken, da müssen wir uns mal näher mit beschäftigen. Wenn es auf die WM zugeht, dann ist das thematisch natürlich gut aufgehoben.
Ist das wirklich ein fantastisches Thema. Einen gucke ich mir gerade noch mal kurz an. Paulo Rink, 13. Herrlich.
Ja, das ist toll. So, damit sind wir am Ende angekommen für den Fanclub für heute. Vielen, vielen Dank für eure Fragen natürlich mal wieder. Und nächsten Sonntag gibt's die nächste Chance.
So sieht's aus.
Bis dahin.
Power-Ciao.
Power-Ciao.